Sie hören SBS German.
Hey Chris.
Hallo Lydia, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Du warst ja nun schon öfter bei uns in der Sendung, aber für alle, die dich jetzt nicht kennen, verrat doch bitte nochmal kurz, wer du bist und wo du herkommst.
Mein Name ist Chris, ich bin seit über 15 Jahren in Australien, komme ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet in Deutschland und lebe jetzt in Brisbane. Und ich betreibe den YouTube-Kanal Leben in Australien.
Ja, und deinen YouTube-Kanal, den hast du ja auch genutzt, um euren Roadtrip zu dokumentieren. Jetzt möchte ich von dir gern mehr über diese Reise erfahren und habe auch viele Fragen. Vielleicht fangen wir damit an, wer denn überhaupt zu eurer Reisegruppe gehörte.
Wir waren zu fünft unterwegs, und zwar außer mir meine Partnerin Maren, unsere zwei Kinder und eine Freundin aus Deutschland.
Okay, also fünf Personen. Mit wie vielen Fahrzeugen ist man da unterwegs?
Wir waren mit zwei Wohnwagen und zwei Zugfahrzeugen unterwegs. Den Wohnwagen haben wir ja schon seit vielen Jahren, da haben wir schon einiges erkundet. Und deswegen war das einfach klar, dass der mit am Start ist. Und dann haben wir eben noch ein zweites Fahrzeug mitgenommen, weil zu fünf wäre es da doch ein bisschen eng geworden.
Ja, das glaube ich. Wo und wie habt ihr übernachtet?
Ja, wir haben ja im Wohnwagen geschlafen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auf Caravan Parks gehen. Das sind also voll ausgestattete Campingplätze, wie man sie mehr oder weniger auch aus Deutschland kennt. Man kann aber auch auf Roadhouses zurückgreifen. Die haben oft Parkplätze, wo man sich hinstellen kann. Mitunter ist das auch mit Stromanschluss, also gar nicht so unbequem. Das ist noch günstiger. Und man sollte auch nicht vergessen, dass man oft hinter Hotels, also praktisch Pubs im Outback, Restaurants, die früher auch mal Unterkunft angeboten haben, dass man da auch sich hinstellen kann. Manchmal ist das so ein Deal, ihr stellt euch kostenlos hin, dafür geht ihr abends in unserem Restaurant essen, das kann man wahrnehmen, oder es kostet vielleicht $20 oder $25. Das sind wirklich gute Optionen. Und wer nicht mit dem eigenen Fahrzeug mit Schlafmöglichkeit unterwegs ist, der kann in Caravan Parks, also Campingplätzen, auch einen kleinen Bungalow für die Nacht mieten, sogenannte Cabins. Das ist auch noch relativ bezahlbar und auch eine gute Sache, wenn man zu zweit oder ja, von zwei Personen bis vier Personen im Team hat, würde ich sagen.
Wie lange wart ihr denn nun insgesamt unterwegs?
Ja, die Reise hat tatsächlich ziemlich genau 12 Wochen gedauert. Wir sind in Brisbane aufgebrochen und dann im Wesentlichen im Uhrzeigersinn um den Kontinent rum.
Ja, so eine australische Rundreise, die fasziniert ja viele Menschen. Wie war das denn bei euch? Wie kam die Idee, nach 20 Jahren in Australien eure Sachen einfach zu packen und euch auf so eine ja abenteuerlustige Reise zu begeben?
Naja, das ist so ein bisschen aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass wir so diese touristische Neugier, die man in den ersten Jahren, wenn man neu im Land ist, hat, verloren haben. Wir waren sehr auf die Ostküste fokussiert, unseren Wohnort, und haben viele Gegenden Australiens nie kennengelernt, haben die komplett ignoriert. Und das wollten wir ändern. Wir wollten wirklich alles oder vieles mal gesehen haben. Und so ist die Idee entstanden, so eine Big Lap zu machen, also eine große Runde. Die konkrete Route haben wir dann angepasst an die Zeit, die wir haben. 3 Monate waren es. Mehr ging nicht, weil wir auch andere Verpflichtungen haben. Weniger konnte es aber auch nicht sein, sonst wäre es einfach zu stressig geworden. Und wir haben uns dann so unsere eigene Version dieser Umrundung zurechtgeschnitten, wo wir eben die Sachen abgefahren haben, die uns interessieren, ohne uns zu sehr beeilen zu müssen. Also wir hatten jetzt keine krasse Bucketlist, dass wir alles gesehen haben müssen. Uns war es wichtiger, da ganz gemütlich durch die Lande zu segeln.
Das klingt erstmal entspannt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr im Alltag auch sehr diszipliniert sein musstet, vor allem mit zwei Kindern. Wie sah denn so ein typischer Tag eurer Reise aus?
Ja, also eine wichtige Komponente war natürlich die Schulbildung der Kinder. Wir haben ja Homeschooling gemacht. Das heißt, der Tag begann typischerweise nach dem Frühstück mit etwa 3 Stunden Unterricht. Das hat zum größten Teil unsere Freundin aus Deutschland übernommen. Und in der Zeit haben wir dann unter anderem die Reiselogistik gemacht, eingekauft, geplant und so weiter, gearbeitet. Und nachmittags wurde dann oft gefahren. Sehenswürdigkeiten hat man entsprechend dann eingebaut, wann sie eben ja einen getroffen haben, am Wegesrand lagen quasi. Das kann mittags gewesen sein oder abends. Aber es war im Wesentlichen eine Mischung aus Fahren und Erkunden.
Ja, viel Autofahren, das steht natürlich auf dem Tagesprogramm und bringt ja auch seine Herausforderungen und Risiken mit sich, oder?
Ja, die bei weitem größte Herausforderung war ein Autounfall, den wir leider hatten. Und zwar ist uns auf dem Great Northern Highway in Western Australia ein anderes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit hinten in den Wohnwagen reingefahren. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon fast gestoppt, weil wir abbiegen wollten auf einen Parkplatz. Und ja, die Fahrerin hinter uns hat das einfach nicht wahrgenommen, ist mit etwa 120, 125 hinten auf den Wohnwagen draufgefahren. Das war ein wahnsinniger Crash und tatsächlich haben wir dann auch zwei Totalschäden zu verbuchen gehabt. Der Wohnwagen war Schrott, das Zugfahrzeug war Schrott und wir waren da mitten im Outback erstmal gestrandet. Zum Glück keine Verletzungen auf unserer Seite, das war eigentlich erstmal das Wichtigste. Und auch die Fahrerin des anderen Fahrzeugs ist so mit mittelschweren Verletzungen, die heilen werden, davongekommen. Sehr, sehr heftig und dazu auch gleich Praxistipp. Ich hatte so einen Notfallsender dabei, einen sogenannten EPIRB. Da muss man einfach nur auf den Knopf drücken, wenn man einen schweren Unfall oder einen Notfall hat und dann kommt Hilfe. Auch da, wo kein Handynetz ist, das hat uns wirklich da den Hintern gerettet in dieser Situation. Wir haben relativ schnell Hilfe bekommen, auch wenn es wirklich weit draußen passiert ist.
Ja, heftig. Sowas sieht man ja echt nicht kommen. Wie ging es weiter?
Ja, das hat natürlich die Reiseplanung total geändert. Erst waren wir total geschockt, hatten auch überhaupt keine Lust, noch weiterzumachen. Und dann haben wir uns zusammengerauft, haben gesagt, okay, wir sind jetzt schon mal hier oben, wir wollen weitermachen. Und wir haben dann entsprechend in Broome, das ist eine Stadt im Nordwesten Australiens, einen Campervan organisiert und sind dann mit diesem Mietauto eben weitergefahren. Man muss wirklich flexibel sein. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, was da passiert ist. Aber es gab auch andere Dinge. Es gab schon vorher mal eine Autopanne. Wir hatten Routenänderungen wegen des Wetters. Also Flexibilität ist da wirklich ganz oben auf der Liste.
Ja, also Flexibilität ist wichtig. Das kann ich mir vorstellen. Aber man braucht doch Struktur, oder? Also ihr habt ja auch eure Kinder erzogen und habt gearbeitet inmitten des Chaos. Und wie seid ihr mit dem Working from the Road und auch mit dem Homeschooling beziehungsweise dem Roadschooling überhaupt zurechtgekommen?
Ja, ich hatte es ja eben schon angedeutet, wir hatten da eine feste Routine und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das so macht, weil sonst fallen solche Dinge wie Arbeiten oder Lernen hintenüber und werden einfach nicht gemacht, weil es gibt immer so viel zu tun, so viel zu entdecken und die Fahrstrecken sind natürlich auch lang. Man braucht diesen festen Plan. Deswegen haben wir eben gesagt, wir machen das immer vormittags. Fast ausnahmslos haben wir das auch durchgezogen, es sei denn an sehr langen Fahrtagen. Und dann geht das auch. Die Kinder haben toll mitgezogen, muss ich sagen. Das ist natürlich auch mal so ein Thema. Kann man wirklich außerhalb von einer Schule die Bildung vermitteln? Klappt das mit der Disziplin und der Routine? Aber nee, es hat funktioniert und wir sind wirklich sehr zufrieden. Ich würde sagen, die Zeit, die wir unterwegs waren, war aus Bildungssicht für die Kinder auf jeden Fall ein Plus. Insgesamt haben sie, auch weil halt vieles One-on-One war und nicht in der Gruppe, mehr gelernt als in der Schule sogar. Aber klar, wenn man jetzt eine langfristige Retour machen würde, ein Jahr, wir haben auch Familien getroffen, die seit 2 oder 3 Jahren unterwegs waren, dann ist es natürlich schon schwieriger, da hat man natürlich noch mehr Verantwortung.
Sind dann reisende Familien in Australien gern gesehen oder welche zwischenmenschlichen Erfahrungen habt ihr da so gemacht?
Ja, es hat sich eigentlich das bestätigt, was ich schon bei meiner ersten Reise nach Australien vor fast 20 Jahren erkannt habe. Australier sind einfach verdammt hilfsbereit und freundlich im Alltag. Wo immer man hinkommt, man kommt mit Leuten ins Gespräch und auch im Rahmen dieses Autounfalls, uns wurde so viel geholfen, so viel Hilfe angeboten, das war schon alles sehr beeindruckend. Also ich kann wirklich nur allen Menschen, die darüber nachdenken, so eine Reise zu machen oder nach Australien zu reisen, sagen, man passt hier auf eine gewisse Art und Weise auch auf euch auf, einfach weil die Menschen Touristen und Besuchern gegenüber, gerade wenn auch noch Familien oder Kinder im Spiel sind, sehr, sehr aufgeschlossen sind und sehr hilfsbereit.
Habt ihr auf eurer Reise eigentlich viele andere deutschsprachige Menschen getroffen?
Ja, sehr viele, muss man sagen. Also die Deutschen sind ja ein sehr reiselustiges Volk und wir haben sie wirklich überall getroffen, an jeder Ecke Australiens, egal ob beim Wandern oder am Strand oder in der Stadt. Es gab so ein bisschen einen Running Gag bei uns, wenn wir in besonders abgelegenen Gegenden unterwegs waren. Da haben wir mal gesagt, na, hier werden wir bestimmt keinen treffen. Na, vielleicht ein paar Deutsche mit der Tupperdose. Und so war es dann tatsächlich meistens auch.
Chris, du bist ja seit über 15 Jahren in Australien und betreibst einen YouTube-Kanal zum echten Leben in Australien. Hast du während deiner Reise etwas Neues über Australien gelernt?
Absolut. Und zwar vor allem, dass sich die Kultur in den verschiedenen Gegenden von Australien auch unterschiedlich ausdrückt. Es macht halt schon einen Unterschied, ob man jetzt in einer Stadt wie Sydney oder Brisbane unterwegs ist oder in Perth an der Westküste oder gar im Northern Territory. Das sind sehr andere Erfahrungswelten, die die Menschen da haben. Deswegen haben sich eben auch kulturelle Unterschiede rausgebildet. mit vielen Menschen geredet, viele interessante Gespräche geführt, auch zu kritischen Themen wie zum Beispiel indigenen Rechte oder Kriminalität im ländlichen Raum. Also mir hat es auf jeden Fall persönlich sehr viel gebracht.
Ja, du hast sicherlich einen viel besseren Einblick in das Land und in seine verschiedenen Communities bekommen und auch in die sozialen Probleme Australiens. Hattest du das so erwartet oder fragen wir es mal so, was kam anders als erwartet?
Ja, viele Dinge waren anders, als ich es erwartet habe, muss ich sagen. Zum einen war ich überrascht, wie voll die Campingplätze auf den Hauptrouten an manchen Küstenabschnitten sind. Vor allem graue Nomaden, also Senioren, die dauerhaft mit dem Wohnwagen unterwegs sind, die gibt es dort wirklich reichlich. Da wird es mittlerweile ganz schön eng. Und wir haben darauf geachtet, dass wir von diesen absoluten Hotspots ein bisschen fernbleiben, weil das nimmt natürlich schon was von der ursprünglichen Romantik, die so eine Reise hat, wenn das dann zu touristisch wird. Das war auf jeden Fall vor ein paar Jahren noch anders und ich denke, dass gerade auch die Corona-Jahre noch zu einem richtigen Boom geführt haben und solche Reisen einfach heute von dieser Generation von sehr viel mehr Menschen unternommen werden. Das Zweite, was mich überrascht hat, war, dass die sozialen Probleme vor allem im ländlichen Nordwestaustralien und im Northern Territory doch sehr krass sind. Dort lebt ja die indigene Bevölkerung, der Anteil der indigenen Menschen in den Städten ist sehr hoch und da gibt es einfach viele, viele sehr große soziale Probleme, eine sehr hohe Kriminalitätsrate. Das hat natürlich alles mit dem intergenerationalen Trauma zu tun, Spätfolge der Kolonialisierung, aber das ist in der Realität halt schon echt heftig, wenn man durch Communities fährt, wo man de facto aufpassen muss, dass einem nicht hinten aus dem Wohnwagen was rausgeklaut wird, während man vorne seinen Tank auffüllt. Fand ich schockierend, auch Obdachlosigkeit sehr krass dort draußen. Und da hat auf jeden Fall die australische Regierung noch einen sehr weiten Weg zu gehen, um die Lebensumstände dieser Menschen mal dauerhaft und nachhaltig zu verbessern.
Jetzt hast du schon einige Problematiken einer solchen Reise angesprochen und dazu gehört sicherlich, dass man sich mit seiner eigenen Sicherheit auseinandersetzen muss. Wem würdest du denn so eine Reise empfehlen und wem nicht?
Also ich denke, man muss flexibel sein, wenn man eine solche Reise machen will. Und zwar flexibel zum einen zeitlich. Man kann sowas nicht durchplanen und für jeden einzelnen Tag festlegen, wo man hinkommen will, 90 Mal im Voraus. Das klappt nicht. Man muss es so nehmen, wie es kommt. Und wenn sich der Plan ändert, weil was schief geht, weil das Wetter nicht mitspielt, weil das Auto kaputt ist, dann muss man das hinnehmen und dann darf man auch sich nicht frustrieren lassen davon, sondern muss das einfach als Teil der Reiseerfahrung akzeptieren. Muss einfach verstehen, dass es eben so ist und go with the flow, kann man vielleicht sagen. Außer der Flexibilität muss man auch, was die eigenen, ich sag mal, Standards angeht, sehr flexibel sein. Man ist halt mitunter auch in sehr roughen Gegenden unterwegs. Die hygienischen Bedingungen sind vielleicht nicht so doll. Man hat vielleicht mal kein fließend Wasser. Man muss vielleicht mal in einem Roadhouse duschen, wo die hygienischen Bedingungen nicht immer optimal sind. Also jemand, der es gern immer perfekt sauber hat und auch mit Schmutz und einem niedrigeren Standard, was die Hygiene betrifft, nicht umgehen kann, dem würde ich so eine Reise auch nicht empfehlen. Und letztlich sollte man auch einfach gerne Auto fahren. Das waren jetzt 14.500 Kilometer, die wir gefahren sind. Das waren viele, viele Stunden, die man hinter dem Lenkrad sitzt. Und das sollte man auch schon genießen. Der Weg muss halt das Ziel sein.
Die Reise ist das Ziel. Ja, das klingt schön und gut. Aber lass uns doch jetzt auch mal über Kosten sprechen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man auf so einer Reise Geld sparen kann?
Die Kosten. Ja, auch wenn so eine Reise vom Standard her ja relativ niedrig ist, ist sie dennoch teuer, das sollte man wissen. Und das liegt natürlich zum einen an den Benzinkosten. Die sind niedriger als in Deutschland, aber einfach die Strecken, die man zurückfährt und die großen Motoren, die führen natürlich dazu, dass die Summe schon relativ hoch ist. Und dann ist natürlich auch die Verpflegung teuer, Lebensmittel in Australien generell höherpreisiger als in Deutschland. Ja, also man sollte die Vorratshaltung ein bisschen optimieren. Die Preise in Supermärkten, die variieren sehr krass und je weiter man ins Outback fährt, in die entlegenen Gegenden, desto teurer wird das alles. Also wir reden von richtig teuren Preisen, vielleicht mal das Drei- oder Vierfache von dem, was man aus dem normalen Supermarkt kennt. Da bietet es sich natürlich an, in einer größeren Stadt erstmal Vorräte anzulegen, damit man da nicht davon abhängig ist, in der hinterletzten Tankstelle sich noch sein Essen zusammenkaufen zu müssen.
Was ist eigentlich mit dem ökologischen Footprint? Also kann man sich guten Gewissens auf so eine Reise begeben oder welche Ansicht vertrittst du da persönlich?
Ja, das ist interessant auch, dass du den ökologischen Footprint ansprichst. Per se ist natürlich so eine Reise erstmal nicht umweltfreundlich. Das muss man ganz klar sagen. Man ist hier mit schweren Fahrzeugen unterwegs, mit einem großen Dieselfahrzeug Und das ist sicherlich jetzt der Umwelt erstmal nicht zuträglich. Aber man kann ja trotzdem rücksichtsvoll sein und aufpassen. Und dazu gehört natürlich vor allem, dass man seinen Müll immer wieder mitnimmt, dass man nichts liegen lässt, dass man sich an die Regeln hält, dass man in Nationalparks nicht reinfährt, wenn man einen Hund dabei hat, dass man einfach die Natur respektiert und ja, sich einfach nicht wie so ein Umweltsünder verhält. Auf diese Art und Weise kann man zumindest dazu beitragen, dass das Land auch für die nächsten Reisenden schön und unberührt bleibt.
Ich bin mir sicher, dass jetzt nach deinen Erzählungen viele Hörer und Hörerinnen Lust bekommen haben, sich selbst auf so einen Roadtrip durch Australien zu begeben. Wie kann man euch denn jetzt am besten erreichen oder sich bei Interesse mit euch vernetzen?
Ja, beste Möglichkeit, um mit uns in Kontakt zu treten, ist definitiv mein YouTube-Kanal Leben in Australien. Wir haben ja schon fast 50.000 Abonnenten. Das ist eine große Community, sowohl von Deutschen in Australien als auch von Menschen in Deutschland, die sich eben für Australien interessieren. Und tatsächlich haben wir auf dieser Reise auch mehrere Menschen getroffen, die ursprünglich über diesen Kanal mit uns in Kontakt getreten sind. Das war auch ganz, ganz toll und wir mögen diese Interaktion auch sehr.
Ja, Chris, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht zu eurem Roadtrip durch Australien.
Ja, Lydia, danke dir für dein und euer Interesse an unserer Reise und bis bald.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.